Dritter Brief an meine geistigen Schüler. In den letzten Monaten mehren sich wieder recht auffällig allerlei aus meinem Schülerkreis stammende Vorschläge. Was zu tun wäre, was man selbst tun möchte, falls ich die Zustimmung gäbe, und was von mir getan werden könnte, um meine Schriften auch Menschen nahe zu bringen, die sie noch nicht kennen oder von denen man wenigstens annimmt, dass ihnen diese Lehrbücher geistigen Lebens noch nicht nahe gekommen seien. Dass alle diese Anregungen vom denkbar besten Wollen getragen werden, bedarf kaum noch der Erwähnung. Man weiß, welchen segensreichen Einfluss man selbst der Begegnung mit den durch mich verkündeten Lehren dankt und möchte sie darum auch andere Menschen zugänglich sehen, von denen man annimmt, sie müssten diesen Lehren, wenn sie nur Kenntnis davon erhalten würden, mit glühender Bereitschaft entgegenkommen. Es scheint da gegenwärtig ein von vielen meiner Schüler heiß gefühlter Wunsch, sich zu einem allenthalben durch die Gehirne schweifenden Vorstellungsbild verdichtet zu haben, von dem nun die schon geradezu beängstigend zahlreichen Impulse ausgehen, die jeder Einzelne als nur in sich allein entstanden empfindet, wodurch er sich alsdann verpflichtet fühlt, mich auf die ihm so bedeutungsvoll erscheinenden Möglichkeiten dringend aufmerksam zu machen. Mich aber stimmt diese lebhafte und geradezu freudige Unruhe meiner Schüler recht traurig, denn ich muß aus ihr ersehen, in wie geringem Grade so manches haften bleibt, was ich längst ein für allemal in allen verankert glaubte, die meine Bücher kennen. Nicht nur die zahlreichen Hinweise darauf, dass ich im ewigen lebe und dem Zeitatom, das die Dauer meines leiblichen Daseins ausmacht, nur die Beachtung schenken kann, die seiner Einzelbedeutung in dem mir geistig offenbaren Ganzen zukommt, scheinen den freudig, aber inkonsequent auf Unverhofftes Hoffenden nicht mehr recht gegenwärtig zu sein, sondern auch die ausdrücklich ihren Fehlhoffnungen wehrenden Sätze, die in dem Buche »Der Weg meiner Schüler« Seite 19 bis 25 zu finden sind, allwo doch unter anderem deutlich gesagt ist: Wer also in diesen Dingen richtig handeln will, der überlasse es den geistigen Mächten, in deren Obhut meine Bücher stehen, wem sie zugeleitet werden sollen. Es ist, als hätte ich alles dort Erörterte niemals niedergeschrieben. Aber wenn ich nicht das bereits so ausführlich Gesagte hier Wort für Wort wiederholen will, so bleibt mir nichts anderes übrig, als alle so wohlmeinenden Schüler und Freunde zu bitten, doch die eben bezeichnete Stelle des Buches noch einmal anzusehen. Dort steht deutlich zu lesen, warum ich von ihren in jeder Hinsicht doch Gutes bezweckenden Anregungen keinen Gebrauch machen darf, wenn ich nicht das von mir in der Arbeit eines Lebensalters geförderte, selbst aus törichter Eilsucht unnötig hemmen will, was mir doch niemand zumuten wollen wird. Zu Eile oder Beschleunigung ist aber auch nicht der mindeste Grund gegeben. Was ich in meinen Schriften niedergeschrieben habe, kann zwar gewiss auch heute von dafür geeigneten Menschen aufgenommen werden, wird aber von diesen keinesfalls so erfasst, wie von der Menschheit einer zukünftigen Zeit, die den psychologischen Moment zeitigen wird, der das Verlangen nach den verkündeten Lehren allenthalben dann in jedes Bewusstsein bringt, das sie braucht. Was ich bereits geschrieben habe und noch geschrieben haben werde oder hinterlasse, wenn es mit meinem leiblichen Erdendasein zur Rüste geht, ist ja nicht für den Tag, sondern für alle kommenden Zeiten geschrieben. Es kann ganz unmöglich seinen ihm gemäßen psychologischen Moment mit Dingen zugleich haben, für die dieser bereits in der Gegenwart gekommen ist, und was jetzt vom Menschen der Zeit durchlebt wird, muss ebenso wie alles andere bereits Vergangene, Vergangenheit geworden sein, bevor das Kommende zu seiner Zeit erscheint. Hier ist jede Besorgnis, dass etwas versäumt werden oder gar verloren gehen könnte, ganz überflüssig. Aber auch jeder Versuch, das Kommende eher herbeizuziehen, ist überflüssig und wird das geistgesetzte Geschehen um keinen Augenblick zu beschleunigen vermögen. Wer heute bereits erfassen kann, was in den von mir dargebotenen Lehren gegeben ist, den werden sie mit aller Bestimmtheit an dem für ihn bestimmten Tage erreichen, ohne jede absichtliche Nachhilfe. Die Bücher dieser Lehren sind öffentlich erschienen, allgemein zugänglich und daher auf die gleiche Weise erreichbar wie irgendein Handwerkszeug des alltäglichen Lebens. Wer sie bereits brauchen kann, der findet sie. Man braucht wirklich keine Angst zu haben, dass sie heute noch irgendeinem Menschen, der die Sprache spricht, in der sie geschrieben sind, entgehen könnten. Es sind ja daneben auch bereits zahlreiche geistig Suchende anderer Muttersprache in allen Weltteilen beim Studium meiner Schriften und der Befolgung ihrer Lehren anzutreffen. Einzelne dieser räumlich so fernen Schüler wussten mir von wahrhaft seltsamen Zufällen zu berichten, denen sie es zu verdanken hatten, dass die Bücher ihnen zugefallen waren, zum Teil in der deutschen Originalausgabe, zum Teil in der deutschen Originalausgabe, zum Teil in den bis heute vorliegenden Übersetzungen. Wer reif ist, gefunden zu werden, der wird gefunden, wo immer er zu finden ist. Darum bitte ich meine Schüler und Freunde inständigst, ganz ohne Sorge sein zu wollen hinsichtlich jener Menschen, denen sie das eine oder andere meiner Bücher oder gar gleich alle lieber heute als morgen nahegebracht sehen möchten. Und ich bitte in gleicher Weise darum, alle etwa in der Seele auftauchenden, mir zugedachten Vorschläge zu irgendeiner über die normale, verlagsmäßig usuelle Ankündigung hinausgehenden Propagierung meiner Schriften wieder ins Unbewusste sinken zu lassen. Dort sind sie zweifellos am besten aufgehoben. Es hat mich überdies auch noch kein einziger Vorschlag erreicht, der nicht lange vorher schon befolgt gewesen wäre, hätte ich ihn befolgen können. Alles, was mir da ziemlich spät nahegelegt werden soll, ist ja wahrhaftig ohnehin schon recht naheliegend. Darum ist es aber noch durchaus nicht auch den geistigen Gesetzen entsprechend, aus denen ich lebe und die allein für alle Auswirkung der in meinen Schriften durch mich formulierten weltzeitalten Lehren das Maß geben. Einen anderen Maßstab zur Beurteilung dessen, was mit dem Meinen geschehen darf oder nicht, kann ich aber unter keinen Umständen gelten lassen und noch viel weniger gar selbst gebrauchen. Ich bin nicht in der bequemen Lage, alles gut heißen zu können, was von anderen für gut gehalten wird, weil es ihnen von ihrem Einsichtspunkte her als gut erscheint. Es gibt gar manches, was ich gerne gutheißen würde, wenn mir das aus geistiger Einsicht her nicht versagt wäre. Ich bin und bleibe bestimmt durch meine eigene geistgegebene Einsicht und darf nichts gelten lassen, was im Reiche des ewigen Geistes die Gültigkeit, die es sich selber zumisst, leider entbehrt. Man wird also, wenn man Menschen oder Menschengruppen innerhalb des mir geistig zugehörenden Bereiches finden möchte, zuerst sich fragen müssen, ob ich ihnen den Zugang zu diesen Bereichen offen halten kann. Man wird sich klar darüber werden müssen, dass hier nichts von einer erdbedingten Sympathie oder Antipathie abhängig ist, sondern nur von der verpflichtenden Gewalt geistiger Gesetze. Hat man aber einmal die hier in Betracht kommenden Faktoren von einem auch nur einigermaßen unverzerrte Perspektive gewährenden Einsichtspunkte her erfasst, dann wird man kaum mehr Unmögliches von dem Einsatz meiner Kräfte erwarten. Dann wird man aber auch die Hoffnung zu Grabe getragen haben, als könne sich jemals das von Natur aus Inkommensurable zusammenfinden, so sehr man auch solches Begegnen als wünschbar betrachten und herbeisehnen mag. Die Menschen eines jeden Zeitalters sind in ihrem Wollen, Denken, Fühlen und Empfinden zugleich Erfüller und Vorbereiter. Beide Funktionen sind gesetzmäßig naturbedingt und Es wäre keine geringe Torheit, von einer Generation die Erfüllung dessen zu erwarten, was sie vorzubereiten berufen ist, während sie das erfüllen muss, wozu frühere Zeitphasen die Vorbereitung hinterlassen hatten.